Musik aus der Händeloper Rodelinda. Es ist ganz genau 8 Uhr. Guten Morgen.
Kulturnachrichten.
Mit Simon Burri hier im Studio und den Kulturnachrichten. Es geht jetzt erstmal ums CBSO. Das ist das City of Birmingham Symphony Orchestra. Dirigiergrößen wie etwa Simon Rattle haben es bereits geleitet in den Anfängen. Aktuell leitet der japanische Dirigent Kazuki Yamada das Orchester und nun wurde er mit dem 56. Suntory Music Award ausgezeichnet.
Mit großer Erwartung an seine weitere Entwicklung verleihen wir den Suntory Musikpreis. Das schreibt Suntory auf seiner Website. Verliehen wird der Suntory Music Award jährlich und das seit 1969. Ziel ist es, westliche Musik in Japan zu fördern. Der Preis ist mit umgerechnet rund 40.000 Franken dotiert.
Das Filmstudio Babelsberg ehrt den Regisseur Wes Anderson mit einem Gebäude auf dem Studiogelände in Potsdam.
Das Haus beherbergt neben Büros und Räumlichkeiten für Kostüm und Requisite das Trickfilmatelier und heißt nun Wes Anderson Building. Anderson hat seine Tragikkomödie Der Fennelschen Scheme, der im Mai in die US-amerikanischen Kinos kommt, zu großen Teilen bei Babelsberg gedreht. Der Leiter der Filmstudios sagte, die Benennung des Gebäudes nach Wes Anderson sei eine Geste des Dankes an den Produzenten.
Vom Blitz getroffen werden möchte ja niemand so wirklich gern, außer einigen speziellen Bäumen im Regenwald von Panama. Die möchten das heißt, sie profitieren offenbar davon.
Das schreibt ein Studienteam im Fachmagazin New Phytologist. Die Forschenden haben untersucht, wie Bäume in den Jahren nach einem Blitzeinschlag klarkamen. Die meisten der untersuchten Bäume, die starben oder trugen schwere Schäden davon. Doch einige Bäume der Gattung Waldmandel machten die Blitzeinschläge scheinbar wenig aus. Sie profitierten sogar davon.
Waldmandel, ein schöner Name, aber wie hat das funktioniert? Warum?
Ja, durch den Blitzeinschlag sind sie parasitenartige Lianen losgeworden. Außerdem sind Bäume in der Nachbarschaft durch den Blitzeinschlag gestorben. Dadurch hatten sie dann weniger Konkurrenz und bekamen mehr Sonnenlicht. Die Forschenden glauben außerdem, dass die Waldmandel sogar extra hoch wächst, um Blitzeinschläge anzuziehen.
SRF 2 Kultur.
Ja. Sie macht das extra, um extra vom Blitz getroffen zu werden. Guten Morgen heute an diesem Freitag, 28. März. Musikauswahl heute früh Cecil Olshausen, am Mikrofon Florian Hauser und in der Morgenredaktion Simon Burri. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Thank you.
Scherzo aus dem D-Moll-Klaviertrio Opus 15 von Luise Adolfa Lebeau mit Bartek Nisiol, Geige, Denis Severin, Cello und Tatjana Korosunskaja Klavier. Vor ziemlich genau 2 Jahren fand die Geschichte der Großbank Credit Suisse ein schnelles Ende. Praktisch über Nacht übernahm die UBS die strauchelnde Bank, die sonst Konkurs gegangen wäre. Der Chefredaktor der Sonntagszeitung Arthur Rutishauser hat eine Recherche zu den Ursachen des Zusammenbruchs zuerst als Buch veröffentlicht und jetzt ist daraus in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Simon Helbing auch ein Dokumentarfilm fürs Kino geworden. Game Over, der Fall der Credit Suisse, eine Chronologie der Skandale. Dazu der Beitrag von Filmredaktorin Brigitte Hering.
Am 19. März 2023 hieß es Game Over für die Credit Suisse, ehemals Schweizerische Kreditanstalt, noch frühere Escher Bank. Eine Schweizer Institution, die auch maßgeblich am Bau des Gotthardtunnels beteiligt war. Dem Ende mit Schrecken war ein Schrecken ohne Ende vorangegangen. Mit Archivmaterial, Medienberichten aus 5 Jahrzehnten, aus Interviews mit Akteuren und Beobachterinnen erzählt der Film den Niedergang der Credit Suisse als Anhäufung von Skandalen. Es ist eine Geschichte über Geldgier, Größenwahn, Arroganz und Illoyalität. Über Männer, die sich verzocken und Schuld und Verantwortung jeweils anderen zuschieben. Das ist spannend, grausig und lässt die Empörung wieder hochkochen, die große Teile der Öffentlichkeit bei jedem Bericht über hohe Verluste und noch höhere Boni für Bankenmanager empfunden hat. Granateverrückt macht das auch Richard Chandler, der über 50 Jahre für die CS gearbeitet hat.
Die sollen das Geld zurückgeben, oder? Also ihre Boni und alles, das geht nicht. Die haben fahrlässig gehandelt. Und die haben gegen jegliche Richtlinie verstoßen. Das macht mich granatenverrückt, diese Sache.
Symbolträchtig in einem historischen Tresorraum platziert, ist Arthur Rutishauser der Erzähler im Film.
Die Firmenkultur der Credit Suisse war verantwortungslos und destruktiv. Die Manager an der Spitze haben über Jahrzehnte hinweg eine Firmenkultur gelebt, die sich an nichts anderem als an ihrem Portemonnaie orientiert hat. Zum Verstehen, warum so eine Ikone an Gier und Grössenwahn kann zugrunde gehen, wenn wir zurück in die 70er Jahre, am Anfang dieser Kultur.
1977 erschütterte der erste große Skandal die Bank. Die Filiale in Chiasso hatte so viel Geld in den Sand gesetzt, dass die Bank eigentlich schon damals hätte Konkurs gehen müssen. Skandal folgt auf Skandal, Manager auf Manager und Boni-Exzess auf Boni-Exzess. Vieles davon wissen wir, aber so verdichtet erzählt, wird die Logik des Absturzes ziemlich deutlich. Diese spannend und effektreich erzählte Chronologie der Skandale macht oft sprachlos. Besonders der Fall der sogenannten Tuna-Bonds, der in ziemlich direktem Zusammenhang Mosambik in die Verschuldung und in den Bürgerkrieg führte, wie der Investigativjournalist der Financial Times Owen Walker analysiert.
You can trace a fairly direct line from this botched Tuna-Bonds deal. The country itself suffering and its threat from the north. And what we've seen is civil war.
Kritik am Film gibt es aber doch. Er zeichnet ein recht einfaches Gut-Böse-Schema und benennt als Schuldige praktisch nur die gierigen Top-Manager der SKA und späteren CS. Joe Ackermann und Oswald Grübel sind dabei als gute Ausnahmen inszeniert. Sie haben sich als einstige CS-Manager interviewen lassen. Auch die UBS kommt, als Kontrast zum enfant terrible Credit Suisse, sehr gut und sauber aus der Geschichte raus. Ein schärferer Blick auf die internationale Bankenwelt und ihre Praktiken wäre wünschenswert gewesen. Aber Game Over, der Fall der Credit Suisse, ist ein Kinofilm, der unterhalten will, kein trockener Untersuchungsbericht. Und als solcher ist er spannend und öffnet dem Publikum die Augen.
Und dieser Schweizer Doc-Film Game Over, der Fall der Credit Suisse, ist jetzt im Kino zu sehen.
Thank you.
Passe-Pied aus der Suite Bergamasque von Claude Debussy mit dem Orchestre National de Lyon unter Leitung von John Merkel. 8:15 Uhr, kleiner Sendungstipp für morgen früh um 9.
Seit rund 50 Jahren leben die Sahrauis, das Volk der Westsahara, als Flüchtlinge im Exil. In einer der unwirtlichsten Gegenden der Welt, im Südwesten Algeriens, wo sie ohne internationale Hilfe nicht überleben können und wo das Leben ein Warten ist. Warten ohne Perspektive. Du kannst hier Lehrerin werden oder Medizinerin, aber sonst gibt es keine Jobs. Also gehen die Leute weg, sagt die junge Lehrerin. Seit Jahrzehnten kämpfen die Sahrauis für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in der Westsahara. Doch Nachbar Marokko hält große Teile der Westsahara besetzt, beansprucht das Gebiet für sich. Eine politische Lösung ist nicht in Sicht. Falls jemand hofft, die Sahrauis geben auf, dann hat er sich getäuscht, sagt der Premierminister des sahrauischen Exilstaats in Algerien. Wir reisen dorthin, in die Flüchtlingslager der Sahrauis. In der Sendung International, hier im Radio oder jederzeit als Podcast unter srf.ch/audio.
Und die Sendung im Radio, die kommt morgen früh, Samstag um 9 Uhr, die Auslandsreportage International, morgen unterwegs in der Westsahara. Thank you. Musik aus dem Klavierkonzert Nummer 1 C-Dur von Antonio Salieri mit dem Pianisten Costantino Catena und der Accademia d'Archi Arrigoni. Und jetzt ein Komponist mit dem schönen Namen Bartolomeo Tromboncino, eine Frottola.
Sussulleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. Sussulleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. E se caro il viver mio, apri gli occhi e te respiglia. Sussulleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. E se caro il viver mio, apri gli occhi e te risveglia. Lascia il sonno e odi il canto d'un che va per te penando, e che affetto ed amor tanto che per te va qui incerrando, e si forte lamentando che col strido te risveglia. Sussulleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio, e se caro il viver mio, apri gli occhi e te risveglia.
Wirklich viele Töne braucht sie nicht, diese Frottola von Bartolomeo Tromboncino. Sussulleva heißt sie, mit Marco Bisli, Tenor und dem Ensemble Accordone. Und jetzt haben wir noch gute fünf Minuten, bis zu den Nachrichten um 8:30. Und die gehören jetzt dem Ensemble La Festa Musicale mit einer Ouvertüre aus einer B-Dur-Sonate von Francesco Venturini.
Thank you.
Eine Ouvertüre von Francesco Venturini in B-Dur mit dem Ensemble La Festa Musicale. Weiter geht's jetzt hier um 8:30 mit den Nachrichten.
Es ist der Tag der Schlüsselübergabe im Verteidigungsdepartement. Wir ziehen Bilanz zur Amtszeit von Viola Amherd und fokussieren auf die Frauenförderung. Und später, das Konto aufgelöst, die Zahlungen gestoppt. So geht es derzeit Auslandschweizerinnen und Schweizern auf Kuba. Die PostFinance hat nämlich deren Konten gekündigt. Das wirft Fragen auf. Ein erster Blick aufs Wetter. Mario Stoni aus der Nachrichtenredaktion.
Im Flachland beginnt der Freitag zunächst mit Hochnebel. Später ist es dann ziemlich sonnig bei 14 Grad. Noch milder und sonniger ist es im Süden mit bis zu 20 Grad.
In 2 Stunden ist Schlüsselübergabe. Bundesrätin Verteidigungsministerin Viola Amherd übergibt dann den Schlüssel symbolisch an Martin Pfister. Immer wieder musste Amherd ja heftige Kritik einstecken für ihre Amtsführung, etwa wegen Personalfragen oder wegen Rüstungsprojekten. Lob gibt es für ihren Einsatz für Gleichstellung und Frauenförderung. Was hat sie also in Sachen Frauenförderung in der Armee erreicht? Inlandredaktorin Livia Mittendorf berichtet.
Viola Amherd habe die Frauenförderung in der Armee konsequenter und ernsthafter angepackt, findet Carmen Affentranger. Präsidentin des Vereins Frauen im Tarnanzug unter Viola Amherd wurde etwa die Fachstelle Frauen in der Armee und Diversity eingesetzt.
Sie hat mehr Ressourcen erhalten, als die Diversity-Stelle zuvor hatte, und auch mehr Schlagkraft erhalten. Also man hatte wirklich das Gefühl, hier wird auch etwas gemacht.
So wurde etwa im Herbst 2024 eine Studie zu Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in der Armee veröffentlicht. Das Ziel von 10% Frauenanteil in der Armee wurde während der Amtszeit von Viola Amherd in der Gleichstellungsstrategie der Armee verankert. In der Zeit, als Viola Amherd Bundesrätin war, hat sich der Frauenanteil in der Armee von 0,7 auf 1,6% erhöht. Die Trendwende kam aber nicht mit Amherds Amtsantritt. Die Entwicklung hatte schon in den Jahren davor eingesetzt. Um den Anteil weiter zu erhöhen, hat der Bundesrat kürzlich beschlossen, dass der Orientierungstag der Armee auch für Frauen obligatorisch werden soll. Auch diese Idee ist nicht neu. Bereits Amherds Vorgänger Guy Parmelin hatte das gefordert.
Wie sieht das eine Offizierin der Schweizer Armee? Selina Berner schreibt für die NZZ über Sicherheitspolitik und ist Fachoffizierin. Sie sagt, der eingeschlagene Weg stimme, aber es fehle noch ein gutes Stück bis zum Ziel. Investitionen seien nötig bei der Ausrüstung. Das zeige sich zum Beispiel bei Schutzwesten.
Die wurde nie speziell für Frauen angepasst, aber dort geht es zum Beispiel explizit um die Sicherheit, wenn auf eine Frau geschossen wird. Und dort muss man schon sich überlegen, was macht man, wenn deutlich mehr Frauen in die Armee kommen, um Dinge auch anzupassen, die wirklich der Verteidigung zugutekommen.
Das sagt die Journalistin und Fachoffizierin Selina Berner. In unserem Podcast News Plus schildert sie weitere Herausforderungen für die Armee, wenn diese mehr Frauen rekrutieren möchte. Die Sendung gibt's jetzt online, srf.ch/audio. Und nach der Bilanz der scheidenden Sport- und Verteidigungsministerin bleiben wir gleich bei der Armee und Verteidigung und einer weiteren Forderung dazu. Mario Stoni.
Die Schweiz solle sich mehr beteiligen an Übungen des Verteidigungsbündnisses NATO. Das sagt Jacques Bitlou in einem Interview mit der NZZ. Bitlou ist Schweizer Botschafter in Brüssel und ständiger Vertreter der Schweiz bei der NATO. Weiter sagt Bitlou, die Schweiz sollte mehr machen für Cybersicherheit und für den Schutz von kritischer Infrastruktur, die europaweit bedeutend sei. Jeder Staat, der sich in diesen Bereichen engagiere, steigere die Abwehrfähigkeit des ganzen Kontinents, so der Botschafter.
Nach Südostasien jetzt. Dort hat nämlich ein schweres Erdbeben Myanmar und Thailand erschüttert.
Das Beben hatte eine Stärke von 7,7, wie die Erdbebendienste aus den USA und Deutschland berichten. Auch in Thailands Hauptstadt Bangkok habe minutenlang die Erde gebebt. Menschen hätten in Panik ihre Häuser verlassen. Tausende seien auf den Straßen. Auch aus Spitälern seien Patientinnen und Patienten auf die Straße gebracht worden, heißt es. Allein im Großraum Bangkok leben mehr als 17 Millionen Menschen. Berichte über Schäden oder Verletzte gibt es bislang keine. In Asien sind seit einer Woche auch die Waldbrände in Südkorea Thema. Es sind die verheerendsten Feuer in der Geschichte des Landes. Jetzt sind sie weitgehend unter Kontrolle. Die Feuer seien in den betroffenen Regionen mehrheitlich gelöscht, sagt die südkoreanische Waldbehörde. Geholfen hat auch das Wetter, denn es hat ein wenig geregnet. Insgesamt kamen durch die Brände 28 Menschen ums Leben und es gab fast 40 Verletzte. Tausende mussten zudem vorübergehend in Sicherheit gebracht werden.
Zu einem Wirtschaftsthema und zu dicker Post, die Auslandschweizerinnen und Schweizer in Kuba von der PostFinance vor kurzem erhalten haben. Wegen verschärften Wirtschaftssanktionen der USA werden ihre Konti in 2 Wochen aufgelöst, die Auszahlungen werden per sofort gestoppt. Zwar ist die PostFinance nicht verpflichtet, solche Auslandskonti zu führen, trotzdem überrascht das hastige Vorgehen. SRF-Wirtschaftsredaktor Manon Rentsch hat eine Kopie eines Kündigungsbriefes erhalten.
Ja, es ist ein Schreiben, das einem etwas zu denken gibt. Man hat den Eindruck, dass bei PostFinance etwas Panik aufgekommen ist in den vergangenen Wochen. Die Angst vor Donald Trump. Ich habe hier ein Schreiben vor mir, ein Brief von PostFinance an eine ihrer betroffenen Kundinnen. PostFinance schreibt, dass die Geschäftsbeziehung zur Kundin aufgehoben werde. Das Profil der Kundin passe nicht mehr zur geschäftspolitischen Ausrichtung der Bank. Deshalb werde das Konto geschlossen. Und es ist eine Frau, die seit 10 Jahren in Kuba lebt, eine Auslandschweizerin, ganz normale Kundin, die auch höhere Gebühren bezahlt für dieses Auslandkonto. Sie wurde von dem Brief komplett überrascht.
Und ist das nun ein Einzelfall oder sind viele Leute davon betroffen?
Ja, unsere Recherchen zeigen, dass es kein Einzelfall ist. Im Gegenteil, PostFinance kündigt derzeit systematisch Kundinnen und Kunden mit einem Bezug zu Kuba. Es sind wohl nicht so viele, aber das Vorgehen wirft Fragen auf, vor allem eben die Fristen. Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder hat die interne Kontrolle bei PostFinance Alarm geschlagen oder die amerikanischen Behörden haben direkt bei der vom Bund kontrollierten Bank Druck gemacht. PostFinance selber zeigt sich auf Anfrage bedeckt. Es gibt diesbezüglich keine Auskunft zum überhasteten Vorgehen. Und der Fall lässt vermuten, dass die Angst vor Donald Trump am Hauptsitz in Bern angekommen ist. Niemand will sich dort die Finger verbrennen.
Sagt Manuel Rentsch von der SRF-Wirtschaftsredaktion. Katrin Hiss hat mit ihm gesprochen. Und von der Wärme Kubas sind das kalte Eis der Arktis. Denn jeweils kurz vor Ende des Winters erreicht das Meereis dort seine größte Ausbreitung. Und in diesem Jahr ist diese Eisdecke so klein wie nie zuvor.
Laut der zuständigen US-Behörde hat sich die arktische Eisdecke bis zum 22. März auf rund 14,3 Millionen Quadratkilometer ausgebreitet. Das ist in etwa die doppelte Fläche Australiens. Weiter werde sich die Eisfläche dieses Jahr wohl nicht mehr ausbreiten. Damit handle es sich um die geringste Ausdehnung seit Beginn der Satellitenmessungen vor fast 50 Jahren, so die US-Behörde weiter. Die aktuellen Börsendaten übermittelt von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 0,4% verloren. Der Nikkei Index in Tokio fällt ebenfalls und zwar um 1,8%. Der Euro wird zu 95,15 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,14 Rappen. Und dann noch die Wetteraussichten für heute Freitag. Es wird trotz Quellwolken ziemlich sonnig. Zunächst hat es aber ausgedehnte Hochnebelfelder über dem Flachland. Nach einem kühlen Start gibt es am Nachmittag dann rund 14 Grad. Noch milder ist es im Süden mit bis zu 20 Grad und hier ist es meist sonnig.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Die Sendung gibt es auch im Abo srf.ch/audio. Verantwortlich ist Simon Weber, die Zeit 8.38 Uhr.
SRF 2 Kultur mit Florian Hauser.
Ja, mit Florian Hauser, aber eigentlich mit Beethoven und mit Paul Lewis hier. Pathetik Rondo aus dieser C-Dur Klaviersonate. So, endgültig Schluss hier, dieses Rondo aus der Pathetik der 8. Sonate von Beethoven, Opus 13, Paul Lewis hat gespielt und jetzt, ja, das wäre jetzt Humor, Humoreske heißt dieses Stück.
Thank you.
Das Berlache Saxophonquartett aus den Niederlanden hier mit einem der altungarischen Tänze von Ferenc Farkas. Und wir schauen jetzt mal, was das Programm nach den 9 Uhr Nachrichten bietet. Es geht um Legasthenie, die Lese- und Schreibeschwäche. Jede 20. Person in der Schweiz, die leidet daran, an Legasthenie. Allerdings mit viel Übung lässt sich diese Schwierigkeit im Laufe der Jahre oft überwinden. Wie Sebastian Steffen, der Schriftsteller, der hat das geschafft, hatte eine schwierige Schulzeit und darum geht's heute in der Hintergrundsendung Kontext. Mittlerweile hat Sebastian Steffen 3 Bücher geschrieben. Beim Schreiben hilft ihm, wie er sagt, die Melodie der Sprache.
Ja, eigentlich gibt's dort eine Sprachmelodie. Die ersten paar Zeilen sind dort so ein bisschen wie entscheidend. Wenn ich so die ersten Sätze habe, also wenn ich jetzt hier habe, ich würde auch gescheiter den metallischen Geschmack im Gaumen nach dem Schlag von der Tür ins Schloss. Dann habe ich wie schon den Rhythmus. Und dann klopfe ich mit oder spiele ich mit der Gitarre mit. Und dann denke ich noch nicht so fest an den Inhalt. Das kommt dann her.
Mit dem Rhythmus fängt alles an, sagt Sebastian Steffen, der Autor, Literat. Er trotzt der Schreibschwäche. Seine Geschichte ist Thema in Kontext nach den Nachrichten. Thank you. Das Ensemble L'Appassionato hier mit dem vierten Satz der 40. Sinfonie G-Moll von Mozart, Köchelnummer 550.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Sandro Peter. Minutenlanges Schütteln. Ein schweres Erdbeben hat Thailand, Myanmar und China erschüttert. Es gibt erste Meldungen über schwere Schäden. Verteidigungsministerin Viola Amherd übergibt heute die Schlüssel des Departements. Nebst viel Kritik bekommt sie auch Lob für ihre Amtszeit. Das Wetter über dem Flachland liegt zuerst Hochnebel, sonst wird es ziemlich sonnig bei 14 Grad im Norden. Ein schweres Erdbeben hat Thailand und Myanmar erschüttert und war auch in China spürbar. Das Beben hat eine Stärke von 7,7, berichten die Erdbebendienste aus den USA und Deutschland. Auch in Thailands Millionenhauptstadt Bangkok habe minutenlang die Erde gebebt. Dort hat unser Korrespondent Martin Aldrovandi das Beben miterlebt.
Ich war gerade in einer Besprechung mit einer Arbeitskollegin, da wackelte plötzlich das Zimmer, erst leicht, dann immer mehr und dann schaukelte die ganze Wohnung heftig hin und her. Überall gingen dann die Türen auf. Ich sah andere Nachbarinnen und Nachbarn, die ins Treppenhaus rannten und wir rannten dann alle zusammen aus diesem schaukelnden Gebäude ins Freie und auf der Straße waren überall Menschen versammelt vor Häusern, vor Bürohochhäusern. Alle waren sehr überrascht, etwas verdutzt, weil Thailand befindet sich gar nicht in einem Erdbebengebiet. Und so sagte mir zum Beispiel eine thailändische Nachbarin, sie ist etwas über 50 Jahre alt, sie sagte mir, dass sie hier noch nie ein solches Erdbeben erlebt habe.
Mittlerweile gibt es erste Meldungen über Schäden. So ist in Bangkok laut der Polizei ein Hochhaus eingestürzt, das dort im Bau war. Laut ersten Meldungen sollen dort Bauarbeiter eingeschlossen sein. In Myanmar sollen eine Brücke und mehrere Gebäude eingestürzt sein und auch in China soll es Schäden gegeben haben. Seit einer Woche machen Südkorea heftige Waldbrände zu schaffen. Es sind die verheerendsten Feuer in der Geschichte des Landes. Inzwischen sind sie aber weitgehend unter Kontrolle. Die Feuer seien in den betroffenen Regionen mehrheitlich gelöscht, sagt die südkoreanische Waldbehörde. Geholfen beim Löschen hat der Feuerwehr auch das Wetter, denn es gab ein wenig Regen. Insgesamt kamen durch die Brände 28 Menschen ums Leben und es gab fast 40 Verletzte. Tausende